Lea, was denkst du, woran denke ich wohl gerade?
Ich glaube, du denkst ans Abendessen. Ich habe nämlich schon echt Hunger.
Gar nicht so weit weg.
Was ist es wirklich?
Tatsächlich habe ich wirklich ans Essen gedacht. Du hast hier nämlich gerade einen Tee gemacht und da dachte ich, das hätte ich mir auch machen können.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Positiv korreliert. Ihr hört diesmal nicht Kai mit mir zusammen, sondern Lea. Lea, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, voll gerne. Also ich bin Lea. Ich studiere momentan im 5. Semester Psychologie an der Uni Bielefeld. Ja, und ich bin heute in der Folge, weil ich nämlich Kai auf dem Seminar in Weimar kennengelernt habe. Und ja, wir haben da ganz viel über Podcast geredet. Und jetzt bin ich hier, um übers FMRT zu reden, weil ich da gerade mein Praktikum mache. Genau.
Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. FMRT ist schon ein gutes Stichwort und deswegen würde ich erstmal sagen, wir starten mit dem Zitat der Folge. Ihr habt es schon so ein bisschen im Intro gehört. Wir sprechen heute über FMRT, was ja eigentlich immer so ein bisschen was mit dem Hirn zu tun hat. Und deswegen ist unser Zitat heute: Solche Techniken, die wir nachher besprechen werden, bringen Gedankenlesen von der Fantasie zum Fakt. Und ob das wirklich so ist, darüber reden wir gleich. Drei Dinge, über die wir noch sprechen werden, sind eben FMRI, Träumen und unser Hirn. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt. Lea, woran arbeitest du denn gerade genau in der biologischen Psychologie?
Also ich mache gerade ein Forschungspraktikum in der Arbeitseinheit Biopsychologie und kognitive Neurowissenschaften. Also das ist der ganze Name bei uns. Und genau, ich habe das ausgewählt quasi, weil ich immer schon an der Forschung interessiert war, aber noch gar nicht so richtig greifen konnte, was man da überhaupt macht und auch nicht, ob ich mich überhaupt darauf konzentrieren möchte, beziehungsweise ob das überhaupt mein Ding wäre. Und ich habe jetzt gemeinsam mit meinem Praktikumsanleiter entschieden, dass ich eine Website mache. Das ist ziemlich cool. Ich habe nämlich vorher noch nie sowas in der Art gemacht. Und da werde ich so Fragen quasi so ein bisschen wissenschaftskommunikativ aufbereiten, die mit dem Thema FMRT und Gehirn und insbesondere Gedanken lesen, beziehungsweise können wir Gedanken lesen? Was können wir überhaupt aus unserem Gehirn entnehmen? Genau, das ist all das, was ich so ein bisschen da gerade mache. Und ja, da bin ich jetzt noch bis Januar dran.
Mega spannend. Ich habe eben schon zu dir gesagt, ich freue mich ultra, jetzt jemanden aus der Cogneuro da zu haben, weil ich das ja auch gerade im Master mache. Deswegen werfen wir wahrscheinlich auch gerade mit Begriffen um uns, die vielleicht noch nicht alle Hörenden kennen. Lea, magst du uns einmal ganz kurz erklären, was ist denn überhaupt ein FMRT oder eben FMRI?
Theorie.
FMRT oder auch fMRI, so wie man es auf Englisch nennt, ist eine Methode, um bestimmte aktive Gehirnareale quasi zu erkennen. Also wenn Neurone feuern, verbrauchen sie mehr Energie. Und dementsprechend wird mehr Sauerstoff über das Hämoglobin im Blut geliefert. Und das ist quasi die Grundlage für das Signal im FMRT. Das heißt, Blut zirkuliert in unserem Gehirn, versorgt dieses dann mit Sauerstoff und das kann durch das FMRI oder FMRT gelesen werden, indem man quasi so ein Signal kreiert, das nennt man Bowl-Signal. Und das ist immer dort stark, wo das Gehirn gerade viel Sauerstoff braucht, wo es besonders aktiv ist. Und um das so einzugrenzen, kann man so bestimmte 3D-Pixel erstellen, die nennt man Voxel. Und so bekommen wir Informationen, welche Areale bei welchen Aufgaben besonders aktiv sind oder auch welche weniger aktiv sind. Das kann beides für uns interessant sein.
Absolut. Wenn man sich jetzt nochmal so ein plakatives Beispiel, sag ich mal, rausnimmt, wenn wir zum Beispiel jetzt davon sprechen, bestimmte Areale im Hirn stehen für bestimmte Dinge, dann lässt man das genau darauf zurückführen. Also wenn wir jetzt sagen, es gibt zum Beispiel das Wernicke und das Broca-Areal, das so klassischerweise mit Sprache verbunden wird, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das FMRI war eben genau in den Arealen besonders stark, wenn die Probandinnen, die wir halt da getestet haben, in dieser großen Röhre, so wie man das ja kennt, eben irgendwelche Aufgaben mit Sprache gemacht haben. Das vielleicht erstmal so zum Einstieg, damit alle wissen, wie ihr eigentlich so testet. Und du hast jetzt ja schon gesagt, okay, wir machen viel Studien so dazu zum Gedankenlesen. Ich steige vielleicht erstmal ein mit einer Studie, die ich dazu gefunden habe, die ich ganz spannend fand. Und zwar schon aus dem Jahr 2003. Also ist schon echt richtig alt dafür, dass man so Gedankenlesen immer so mit Science Fiction verbindet. Bei der Studie hat man sozusagen eben genauso eine fMRI-Studie gemacht und hat bestimmten Personen in einer Trainingsphase Bilder gezeigt, aus verschiedenen Kategorien, Schmetterlinge, Stühle etc. etc. Die Personen lagen dabei eben in dieser Röhre und das Hirn wurde sozusagen gemessen und die Hirnaktivität wurde gemessen. Es wurde geguckt, wie ist die Hirnaktivität, wenn sie Stühle sehen, wenn sie Schmetterlinge sehen etc. Und dann konnte man einen Algorithmus erstellen, also ein Computer konnte dann durch diese Trainingsphase sozusagen lernen, welche Wurzel, also welche Teile im Hirn wie aktiv waren. Und wenn man dann dem Computerprogramm am Endeffekt nur noch sozusagen die Wuchse gezeigt hat, konnten die dann wieder Rückschlüsse ziehen, ah, das könnte vielleicht die Versuchsperson gerade gesehen haben. Das klingt jetzt ein bisschen abgespaced, aber das war tatsächlich schon ein so Meilenstein von 2003. Und genau darauf baut ihr jetzt gerade auf. Was ist denn das, was ihr jetzt so darauf noch Neues sozusagen gefunden habt?
Also es ist tatsächlich so, dass ich auch gerade hier was vorliegen habe. Das ist aber auch schon aus dem Jahr 2013. Also es ist auch schon ein bisschen lange her, besonders für ein so weit voranschreitendes Thema wie die Neurowissenschaft. Mhm. Aber damals war es auch, also da geht es auch viel darum, dass man aus diesen, also dass man so ein bestimmtes Programm erstellt, was quasi die Gedanken, wenn man das vorher gefüttert hat, ja, rekonstruieren kann. Und ein Ziel zum Beispiel davon wäre in ferner Zukunft, dass man einen Film von den eigenen Träumen haben kann. Also es wäre natürlich mega cool, die Realität sieht natürlich oder sah auch 2013 einfach noch ein bisschen anders aus. Man hat zum Beispiel stattdessen Personen erstmal ins FMRT gelegt und ihnen gesagt, dass sie darin schlafen sollen. Was übrigens eine riesige Herausforderung ist, denn ich habe das auch noch eben im Vorhinein einmal mir angeguckt in so einem FMRT. Da ist wirklich gar kein, also es ist laut und da ist kein Platz und es ist unbequem. Also dafür erstmal Versuchspersonen finden, ist natürlich auch eine Herausforderung. Nee, ja. Aber auf jeden Fall hat man die Personen ins FMRT gelegt und sie zwischendurch geweckt und gefragt, was sie geträumt haben. Und währenddessen ihr Gehirn quasi gemessen. Und diese Informationen wurden dann mit der Hirnaktivität gematcht quasi. Und daraus entstand ein Programm, was zu 60%iger Zuverlässigkeit sagen konnte, von welcher Objektkategorie geträumt wurde. Also ganz grob sowas wie Autos oder Menschen oder sogar, ob es irgendwie eher eine Frau war oder ein Mann, von der man geträumt hat. Ja, also das ist natürlich noch weit davon entfernt, dass wir wirklich ein perfekten Film von unseren Träumen haben, aber es ist ein Anfang und es bietet halt total viele Möglichkeiten, das in Zukunft noch weiter auszubauen. Zum Beispiel könnte man einen Film machen oder keinen direkten Film machen, aber man könnte, wenn es einen Einbruch irgendwo gab, ein Video davon erstellen, beziehungsweise so eine Virtual Reality Abbildung davon und Menschen da durchgehen lassen. Und man kann mittlerweile schon mit einer 80%igen Zuverlässigkeit sagen, ob das zu Hause oder ob das quasi irgendwie bekannt ist oder ob es noch nicht bekannt ist. Und das kann man dann auch in einem Gerichtsverfahren später oder könnte man theoretisch in einem Gerichtsverfahren dazu nutzen, um zu sagen, okay, die Person könnte darin eingebrochen sein. Aber auch da ist natürlich das Problem, wir wissen nicht, ist diese Aktivität jetzt da, weil die Person vielleicht da eingebrochen hat oder war sie da einfach zu Besuch? Oder kommt es, ist es einfach ein ähnliches Haus? Also es hat natürlich noch total viele Lücken irgendwie.
Genau. Absolut. Aber man muss sich, also ich finde es ganz spannend, was du erzählst, weil man muss sich mal vorstellen, dass wir jetzt, beziehungsweise auch schon 2013 so weit waren, dass meine Gehirnaktivität schon entschlüsselt werden konnte zu, was ich vielleicht gerade gesehen habe. Also es klingt irgendwie so ganz fern, aber es ist ganz spannend, finde ich, wie weit die Neurowissenschaft da schon ist. Und ich finde es ganz wichtig, so dass du das nochmal sagst, weil es ist ja immer so Grundlagenforschung. Man denkt immer so, ah, Leute liegen im FMRT und dann zeigt man den Stühle. Aber im Endeffekt das so da rauszuziehen, zu überlegen, okay, vielleicht können wir da wirklich schauen, was sind so Dinge, die die Menschen schon gesehen haben und wie können wir damit weiterverfahren. Ist auf jeden Fall mega spannend.
Ja, voll. Und zum Beispiel könnte man in Zukunft das ja für viel, viel mehr Themen anwenden. Man könnte davon ableiten, wie verlässlich unsere Erinnerungen sind. Oder man könnte gucken, ob vor Gericht auch Richter irgendeine bestimmte kognitive Verzerrung haben. Also das sind ja alles Bereiche, die daraus entwachsen und die nochmal eine große Relevanz bekommen könnten.
Absolut. Wir gehen vielleicht noch mal einen Schritt weiter. Was wir nämlich in der Neurowissenschaft auch viel machen, ist, wir gucken uns Menschen mit Erkrankung an. Weil was die nicht können, hat ja für uns immer auch ein Zeichen für, ah, okay, wenn die da und da im Hirn sozusagen eine Läsion, eine Erkrankung haben, dann könnte das ja für uns das und das zeigen, dass dieses Hirnareal für irgendwas zuständig ist. Und ich glaube, du hast uns aber auch was Spannendes mitgebracht. Ich bin schon ganz gespannt.
Genau, und zwar gibt es, ja, in meinem Praktikum stelle ich mir auch teilweise die Frage oder unter anderem die Frage, ob man durch Gedanken kommunizieren kann, beziehungsweise ob man quasi durch ein Bild im Gehirnscanner kommunizieren kann. Und das wirke jetzt erstmal total abwegig. Wir reden ja gerade miteinander. Ja. Also wozu sollte man ein Gehirnbild dafür benutzen? Aber es gibt zum Beispiel Menschen, die in einem sogenannten Locked-In-Status gerade sind, beziehungsweise die das Locked-In-Syndrom haben, bei welchen, also es tritt nach schweren Verletzungen auf und, also nach schweren Hirnverletzungen auf, und da ist man quasi nicht mehr in der Lage, motorisch, wie wir gerade, zu kommunizieren. Und da ist es zum Beispiel möglich mittlerweile, dass man diese Menschen ins FMRT legt und mit ihnen über bestimmte Gehirnareale kommuniziert. Das heißt, es werden zum Beispiel so Aufgaben gestellt, erstmal um zu sehen, ob überhaupt auf Anweisungen reagiert wird, beziehungsweise ob überhaupt die Freiwilligkeit gerade vorliegt, bei dieser Studie oder bei dieser Untersuchung mitzumachen. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man sagt, okay, denk an Tennis spielen, das bedeutet ja. Und denk an deine Wohnung, das bedeutet nein. Denn das sind beides unterschiedliche und auch recht gut getrennte Areale, die dabei aktiv werden. Und wenn man da erstmal irgendwie eine Zustimmung quasi hat, beziehungsweise wenn da überhaupt eine Aktivität mitkommt, dann können wir weitergehen und Fragen zur Biografie stellen, um zu schauen, ob, ob das quasi nicht nur willkürlich ist, sondern auch stimmt, weil wenn wir dann zum Beispiel fragen, hey, hast du Geschwister? Und dann antwortet die Person ja, dann können wir nachschauen, ob das wirklich stimmt, und dementsprechend kann man auch weitere Fragen stellen und sich relativ sicher sein, dass das der Wahrheit entspricht, würde ich mal so sagen. Und da gibt es eine spannende Studie aus dem Jahr 2010, bei dem man 54 PatientInnen getestet hat. Und 5 waren tatsächlich in der Lage, ihre Hirnaktivität so zu modellieren, dass sie zuverlässige und auch wiederholbare Reaktionen hervorrufen konnten. Und das bietet natürlich ganz viele Möglichkeiten in der Zukunft, oder nicht nur in der Zukunft, eigentlich auch jetzt schon, Kommunikationsmöglichkeiten, sogenannte Brain-Computer-Interfaces zu erstellen. Genau.
Ich finde es super wichtig, dass du das nochmal ansprichst, dass man, wir sprechen ja sozusagen von Menschen, die ja bei vollkommenem Bewusstsein sind und sozusagen einfach, sie können ihre Lippen nicht bewegen und ihre Zunge nicht motorisch einsetzen, so alles, was wir eben zur Kommunikation brauchen. Wir haben am Anfang noch drüber gesprochen, dass es auch noch vor der Aufnahme sozusagen, dass es eine Erkrankung ist, die eigentlich irgendwie bedrückend ist, weil man sich vorstellt, okay, die Menschen möchten ja interagieren und sie haben sozusagen ja gar keine Möglichkeit. Und dann sozusagen denen die Möglichkeit geben zu können, wenigstens immer im Kleinen und auch wenn es nur im FMRT ist, Dinge ausdrücken zu können, auf Ja- und Nein-Fragen reagieren zu können, ist ja eine ganz neue Herangehensweise, denen auch wieder so Lebensqualität zurückzugeben sozusagen. Es gibt ein spannender Fall, der Junge heißt Max Sprenger. Falls ihr euch damit beschäftigen wollt, der hat mit 14 einen Schlaganfall gehabt und hatte dann eben genau dieses Locked-In-Syndrom und hat sich jetzt aber motorisch sozusagen wieder so weit, dass er darüber berichten kann. Er hat ein Buch geschrieben. Und ich glaube, wenn man da ansetzt und dann überlegt, wir haben von 2003, was jetzt auch nicht ewig weit weg ist, bis jetzt ist es schon geschafft, sozusagen da Fragen zu implementieren, dann frage ich mich manchmal, wie es so in 20 Jahren aussehen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die Technik, die geht ja auch immer weiter. Und zum Beispiel, mittlerweile ist es möglich, dass man, also so ein FMRT, das ist ja ortsgebunden, das ist groß, das ist in einem bestimmten Raum, da muss der Patient oder die Patientin quasi hinkommen. Aber es gibt auch mobiles Equipment, wie zum Beispiel die FNIRS. Und diese kann man ans Krankenbett quasi hinbringen. Und das ist ein großer Schritt, dass man auch in die Richtung weitergeht, dass man wirklich irgendwie mobiles Equipment benutzt und nicht stationäres, um dann so auch quasi dauerhafte Devices zu schaffen, um Kommunikation zu ermöglichen. Genau. Ich meine, was ich auch immer total interessant finde, ist, das wirft natürlich auch Fragen auf. Und zwar auf eine Art und Weise haben wir ja alle immer das Gefühl, dass das gesprochene Wort irgendwie ja so etwas, also wenn jemand etwas klar sagt, dann glauben wir das. Aber wenn jemand etwas denkt und das über so eine, ja, über so eine Device quasi geschieht, dann ist es immer eine große Frage, kann man das genauso gut, also kann man das gleichwertig dem gesprochenen Wort gegenüberstellen? Und das sind ganz neue Diskussionsthemen, an die wir da dran treten quasi.
Absolut, das wäre auch meine nächste Frage an dich gewesen. Wir haben am Anfang ja so spaßeshalber von Gedankenlesen gesprochen. Mhm. Jetzt, wo du dich damit beschäftigt hast, ist das für dich eine Art des Gedankenlesens oder wie sortierst du das für dich gerade ein?
Hypothese. Boah, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Mhm. Aber deswegen stellst du sie ja auch, denke ich mal. Nein. Gedanken lesen. Also in dem speziellen Fall liest man ja nicht Gedanken, sondern man, also wenn ich sage, denk an Tennis spielen, das heißt ja, denk an die Wohnung gehen, das heißt nein, dann ist das ja nicht, dass ich deine Gedanken lese, sondern dass ich mit dir kommuniziere über eine Art und Weise, dass ich deine Gehirnaktivität nutze. Und auch sonst würde ich sagen, dass wir noch weit davon entfernt sind, tatsächlich Gedanken zu lesen. Meiner Meinung nach sind wir, also wir wissen zwar, an was gedacht wird, wir wissen, oder nicht wirklich an was gedacht wird, wir wissen zwar, welche Gehirnareale aktiv sind, aber es sind ja noch nicht die tiefen Gedanken. Und ich weiß auch, also ich meine, das ist vielleicht auch irgendwie eine Empfehlung für viele da draußen, dass es noch nicht so möglich ist und auch wahrscheinlich noch nicht so schnell möglich sein wird. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich das finden würde, wenn es das wäre. Genau.
Verstehe ich. Das heißt, wenn wir jetzt so nochmal rekapitulieren, zum Anfang auch gesprochen, man könnte es vor Gericht einsetzen oder so, würdest du sagen, das ist was, was schon bald passieren könnte? Oder wäre das für dich noch eine Zukunftsmusik sozusagen?
Gute Frage. Ich denke, dass es in Zukunft sicherlich möglich sein könnte. Die Frage ist, ob es dann halt auch wirklich eingesetzt wird. Denn ja, das ist auch eine gute Frage. Stehen Gedanken überhaupt über unserem gesprochenen Wort oder halt nicht? Ja, also ich habe schon, also zu dem Thema weiß ich nicht genau, wie das aussehen wird. Zum Thema, ob man über Gedanken kommunizieren lassen soll, beziehungsweise ob das gesprochene Wort mehr wert ist als irgendwie das Gedachte, in Anführungsstrichen, würde ich persönlich sagen, dass es nicht, also es sind einfach zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Kommunikation. Und wenn man sich sicher sein kann, dass Anweisungen verstanden wurden und dass die auch richtig quasi übersetzt werden von den Menschen, die dazu forschen, beziehungsweise von den Menschen, die dabei zusehen quasi, dann ist das für mich persönlich erstmal kein Grund, das nicht als vollwertiges Wort anzusehen. Also da bin ich schon eher der Meinung, dass es ja, dass man es auch nutzen, also das ist ja halt auch eine gute Frage. Kann man das, also wenn jemand zum Beispiel sagen würde im Scanner, dass, also wenn man die Frage stellen würde, möchtest du in diesem Zustand weiterleben zum Beispiel, und die Person dann nein sagt, was würden wir dann mit der Information machen?
Das ist eine ganz spannende Frage, finde ich, weil das genau die nämlich auch viel mit dem Locked-In-Syndrom in Verbindung gebracht wurde, nämlich die Frage, wie viel können wir den Menschen, weil sie sehen nicht so aus, als hätten sie Bewusstsein, wenn man das so blöd formulieren kann, weil wir das nicht fassen können. Jetzt können wir das fassen, was würden wir damit machen? Wie viel Freiraum können wir denen sozusagen wieder geben? Das ist eine ganz spannende Frage. Was man vielleicht immer noch dazu sagen muss, und das wirst du wahrscheinlich noch besser wissen, jetzt wo du da arbeitest, die Forschung in der Neurowissenschaft ist sehr teuer. Das heißt, wenn man sich vorstellt, du hast schon gesagt, wir müssen Versuchspersonen finden, also einen Fragebogen von 10 Minuten füllt man viel lieber aus, als sich 70 Minuten ins FMRT zu legen. Falls, ich weiß nicht, ob du da schon selber mal drin liegst, du meinst eben, es ist sehr eng, es ist laut. Und es hapert oft an den Versuchspersonen. Man hat ja auch nicht so viele Leute vielleicht mit einem beispielsweise Locked-In-Syndrom, die sich bereit erklären können oder deren Angehörige sich bereit erklären können, Versuchspersonen eben zu sein. Von daher, das ist auch immer eine Sache, die man so bei der Neurowissenschaft noch so mit berücksichtigen muss. Wie viel konntest du jetzt schon so einen Einblick haben in diese Art der Forschung?
Also bisher habe ich mich sehr, sehr viel theoretisch damit beschäftigt und es ist, also ich finde es richtig, richtig toll, einfach mich mal darauf so fokussieren zu können und auch die Zeit zu haben, viel dazu zu lesen. Du hast mich ja eben gefragt, ob ich schon mal selber im FMRT lag. Tatsächlich noch nicht. Also das ist was, was ich mal mega gern machen würde, also die Techniken wirklich anzuwenden, weil ich glaube, dann könnte ich das auch noch so ein bisschen mehr nachvollziehen, wie viel Arbeit da wirklich hintersteckt. Aber das, was du gesagt hast, ist schon richtig. Es ist ein Forschungsgebiet, was super interessant ist, aber wo man natürlich, also man kann nicht mal eben kurz sagen, hey, ich möchte meine Bachelorarbeit zu genau dem Thema schreiben und einfach mal die Studie replizieren. Nee, das ist bei einer Fragebogenstudie natürlich viel leichter möglich.
Absolut. Ich glaube, das ist immer wichtig, noch so im Hinterkopf zu behalten. Wir machen große Schritte, aber wir forschen natürlich ganz anders als vielleicht in der Persönlichkeitspsychologie.
Das stimmt.
Ja, ich würde sagen, wir haben schon ganz viel erzählt heute. Was wir immer noch so zum Ausklang der Folge machen, ist, dass wir uns sozusagen überlegen, was wir aus der Folge mit rausgenommen haben. Vielleicht erstmal, du hast mir heute ganz viel erzählt und ich habe auf jeden Fall viel mit rausgenommen, einfach von diesem Thema der, wie definiere ich Kommunikation mittels fMRI, und ich finde, das ist so ein spannender Forschungsansatz und ich bin ganz sicher, dass da noch ganz viele spannende Dinge kommen werden sozusagen, weil es einfach spannend ist, weil es so alltagsnah sein kann, und ich bin ganz froh, dass ich da heute was von dir lernen durfte. Was wäre dann so eine Sache, die du so aus der heutigen Folge mit rausnimmst, Lea?
Also mal abgesehen davon, dass ich jetzt weiß, wie es so abläuft, in der Podcast-Folge dabei zu sein, das ist auch schon eine große Metasache, die ich damit rausnehme, nehme ich auf jeden Fall mit raus, wie schwierig es eigentlich ist, solche Fragen zu beantworten. Also wie du schon gesagt hast, es ist schwer zu sagen, wo wir ethisch stehen, wie wir die Sachen definieren. Und es gibt einfach keine leichten Antworten auf so große Fragen. Und ich glaube, das ist mir gerade nochmal richtig doll bewusst geworden bei unserem Gespräch.
Ich glaube, umso wichtiger ist es immer so, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, Neuropaper sind immer was, was Leute so zurückschreckt. Deswegen ist es voll gut, wenn ihr euch trotzdem damit beschäftigt. Wir verlinken natürlich auch alle Paper, über die Lea vor allem heute gesprochen hat, immer in den Shownotes, damit ihr immer noch mal reinhören und schauen könnt. Und alles, was ihr an Fotos seht von Hirnen, die irgendwo bunt sind, das ist meistens fMRI. Vielleicht das nochmal so von uns mit auf den Weg gegeben. Oder ihr könnt auch gerne mal selber an der Studie teilnehmen. Lea hat es eben gerade schon gesagt. Ich wurde einmal in so ein fMRT reingeschoben, weil ich habe an der Studie geholfen sozusagen und wir haben so geübt zu lagern und ich fand es sehr beklemmt. Aber ich drücke euch ganz doll die Daumen und ich freue mich immer von dir, Lea, oder auch von den Hörenden zu hören, wie es dann wirklich in so einer fMRI-Studie war. Wir haben am Anfang das Zitat gesagt, also das ist tatsächlich ein Zitat aus einer popularwissenschaftlichen Publikation, dass eben die Techniken, die es jetzt gibt, Gedankenlesen, jetzt zum Fakt bringen. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, Lea. Würdest du sagen, ganz knapp, können wir schon Gedanken lesen?
Nein, ich glaube nicht, dass wir schon Gedanken lesen können. Aber vielleicht sind wir auf dem guten Weg dahin. Wer weiß, was die Zukunft noch so bringen wird.
Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr guter Folgenabschluss. Vielen, vielen lieben Dank, Lea. Ich fand es mega interessant und ich bin richtig froh, dich dabei gehabt zu haben. Und an alle da draußen, empfehlt uns gern weiter an andere Menschen, die auch gerne mal Gedanken lesen wollen würden. Oder schaut bei uns auf Instagram vorbei, positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und ansonsten, ich sage eigentlich sonst immer Kai, bleibt positiv korreliert. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke dir, Lea, und mach's gut. Ciao.
Ich sag danke. Ciao.